Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Manchmal reicht ein einziger Tag, um eine ganze Geschichte umzuschreiben. Gestern Abend in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Gladbach klang Horst Steffen noch so.
Der Glaube ist groß, ja. Insofern sehe ich da Ansätze, wo wir Spiele gewinnen können. Und das ist das, was mich zuversichtlich stimmt und das ich Zuversicht in mir trage, das kennen Sie auch.
Heute ist klar, diese Zuversicht hat nicht mehr gereicht. 10 Bundesligaspiele ohne Sieg, der Absturz auf Tabellenplatz 15, der SV Werder Bremen zieht die Notbremse und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Chefcoach Horst Steffen. Clemens Fritz, der sich noch am vergangenen Wochenende öffentlich hinter seinen Coach gestellt hatte, erklärt nun, die sportliche Führung habe nicht mehr die Überzeugung, dass der Trainer gemeinsam mit der Mannschaft den Turnaround schaffen könne. Und damit ist klar, das Projekt Horst Steffen ist gescheitert. Doch was folgt jetzt? Bringt dieser Trainerwechsel tatsächlich den dringend benötigten Umschwung oder ist es ein weiteres Symptom eines tiefer liegenden Problems? Wie gehen die Verantwortlichen bei Werder Bremen selbst mit dem wachsenden Druck um? Und welche Kandidaten kommen jetzt überhaupt für den Trainerposten in Frage? Darüber spreche ich mit meinem Deichstubenkollegen Bjarne Vogt, der die letzten Stunden sicherlich gut zu tun hatte. Moin Bjarne.
Moin Alex, grüße dich. Ja, waren sehr, sehr turbulente letzte Stunden, da hast du vollkommen recht, nach dem Abpfiff gestern. Viel passiert, aber das ist halt nun mal so in so einer Phase, wird er nicht jeden Tag der Trainer bei Werder Bremen entlassen.
Ja, es war klar, Werder wird irgendwann die Reißleine ziehen, jetzt ist es passiert und bereits gestern Abend gab es ja schon erste Anzeichen dafür, dass sich dieser Schritt abzeichnet. Clemens Fritz hat sich nach dem Spiel ja erstmals nicht mehr demonstrativ hinter Horst Steffen gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser wirkte dann in der Pressekonferenz auch schon sichtlich angeschlagen. Klar, die Sätze kamen nicht mehr so selbstverständlich wie sonst, er rang auch so ein bisschen um Worte, was ja in der Situation mehr als nachvollziehbar ist. War ihm in diesem Moment vielleicht schon klar, dass er im Grunde keine echte Chance mehr hat, dass seine Zeit bei Werder abläuft?
Ja, Steffen ist auch schon so lange im Geschäft dabei. Natürlich hatte er noch den Glauben daran und musste den auch öffentlich noch vermitteln, dass er weiterhin und hatte auch eigentlich die ganze Zeit den Glauben, weiterhin der richtige Mann dafür zu sein. Aber auch ihm war bewusst 10 Spiele in Folge sieglos. Das ist am Ende eben ein Spiel einfach zu viel gewesen. Man brauchte unbedingt diese 3 Punkte gegen Gladbach. Das war intern vorher auch klar. Wie gesagt, es war zu dem Zeitpunkt, wo er auch vor die Medien getreten ist, auch bei der Pressekonferenz noch nicht klar. Also es wurde ihm erst heute Morgen mitgeteilt, die Entscheidung. Gestern Abend ist sie allerdings schon gefallen. Das hat Clemens Fritz jetzt auch heute nochmal bestätigt. Saßen noch ganz lange zusammen mit der Geschäftsführung, auch mit dem Präsidium, mit Peter Niemeyer zusammen und haben gestern Abend noch die Entscheidung gefällt, aber ihm erst heute Morgen mitgeteilt. Dementsprechend wusste er es zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er es aber geahnt hat, davon ist auszugehen, ja.
Ich wollte gerade sagen, der kennt das Geschäft und dem ist natürlich auch klar, wenn sich Clemens Fritz nicht mehr voll und ganz hinter ihn stellt, dass das natürlich schon mal eine Weichenstellung an der Stelle ist. Wie alternativlos war die Entscheidung jetzt nach dem 1:1 und vor allem, wie gut oder schlecht ist es, dass diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt kommt? Ich meine, der Zeitpunkt ist ja irgendwie nie der richtige.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um irgendwie einen Trainer zu entlassen. Ich weiß, das sind auch schnell immer die Spekulationen, ja, mit den Gegnern, jetzt muss man nach Freiburg, dann die Bayern. Das ist alles richtig, aber am Ende des Tages muss man sich das Aktuelle anschauen und es ist eben diese Sieglos-Serie jetzt. Es ist auch gestern gegen Gladbach meiner Meinung nach über 60 Minuten wieder kein guter Auftritt gewesen von beiden Mannschaften, fairerweise. Gladbach hat da gestern auch wirklich keinen tollen Auftritt hingelegt. Also die erste Halbzeit, da hat, glaube ich, jeder am Stadion, sie ist eigentlich eingefroren vor Langeweile, aber es ist vielleicht auch aktuell nicht die Phase, nicht die Zeit, um irgendwie spielerische Akzente zu setzen. Es geht um jeden Punkt, um jeden Zweikampf, um jedes gewonnene Duell und das hat Werder gestern nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie da gestern gewinnen, aber es ist halt bei weitem über lange Zeit wieder zu merken gewesen, dass dieser Mannschaft eine gewisse Überzeugung, ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, diese letzte Konsequenz einfach aktuell fehlt. Das ist nicht unbedingt alles immer an Horst Steffen festzumachen, das werden wir ja gleich noch weiter auch debattieren. Er ist nicht das alleinige Problem von Werder Bremen. Über überhaupt gar nicht. Aber er ist natürlich ein Teil des Problems und am Ende ist halt eben der Mechanismus der Fußballbranche ganz häufig, dass als allererstes beim Trainer geschraubt wird und das ist halt jetzt auch passiert.
Ja, es gab ja noch so ein Stück Resthoffnung mit dem 1:1 von Keke Top, dass man dachte, naja, vielleicht ist das jetzt nochmal so der Last-Minute-Push, den es für den Trainer geben kann. Das hat aber eben auch nicht funktioniert und am Ende nicht gereicht. Ich würde gerne mal so mit dir auf die letzte Zeit hinter den Kulissen schauen. Wie eng war in den vergangenen Tagen eigentlich der Austausch zwischen Horst Steffen und den Verantwortlichen, weil es ja gebrodelt hat unter der Oberfläche? Gab es sowas wie regelmäßige Gespräche darüber, wie sportlich weitergehen kann? Und vor allem hatte Steffen dabei das Gefühl, ausreichend Rückhalt zu bekommen? Und wie hat er heute Morgen darauf reagiert, auf die Nachricht? Weißt du da schon was?
Ja, also er hat definitiv in der letzten Zeit die Unterstützung gespürt, auch intern, auch extern. Nochmal, wir haben es ja auch thematisiert. Also am Dienstag war ja noch ein Spiel gegen Hoffenheim und auch da hat Clemens Fritz sich danach vor die Presse gestellt und ganz klar gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion. Er hat weiter das Vertrauen, hat es auch nicht nur für das Gladbach-Spiel zumindest öffentlich ausgesprochen. Es war aber intern schon klar und auch da Werder Bremen wirkt vielleicht manchmal wie ein Verein, bei dem alles deutlich länger braucht. Manche Dinge brauchen noch einfach länger als bei anderen Vereinen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber auch Werder trifft das Ganze jetzt nicht komplett unvorbereitet. Man hat sich Gedanken gemacht die letzten Tage schon, was passieren könnte, was passieren müsste. Und es war von vornherein eigentlich klar, dass Steffen diesen Sieg oder beziehungsweise einen sehr positiven Auftritt dieser Mannschaft gegen Gladbach braucht. Es war kein schlechtes Spiel. Sie haben am Ende diese Moral bewiesen, den Punkt geholt, aber das reichte eben nicht. Und da war gestern, wie gesagt, Steffen dann schon klar, ich habe es eben schon angedeutet, ne, es gibt ja in der Branche einfach gewisse, so wie gesprochen wird, so kann man auch Dinge manchmal deuten. Mhm. Vor 2 Wochen war es nach dem 3:3 gegen Frankfurt so, dass Markus Krösche, damals der Geschäftsführer von der Eintracht, über Dino Topmöller, den damaligen Trainer, gesagt hat, hey, wir müssen uns erstmal zusammensetzen und dann entscheiden wir. Und einen Tag später war er weg. Und als Clemens Fritz gestern zu uns gekommen ist und zum ersten Mal, nachdem er jetzt wirklich jede Woche sonst nach Leverkusen, nach Hoffenheim immer betont hatte, dass es überhaupt gar nichts am Trainer zu rütteln gibt, zum ersten Mal gesagt hat, hey, das muss ich erstmal sacken lassen, war gestern im Stadion eigentlich schon jedem klar, das kann nicht mehr passieren. Und trotzdem hatte Horst Steffen halt weiterhin diese Überzeugung. Ich habe ihn gestern auch gefragt, ob es irgendwie vorstellbar, denkbar wäre für ihn, vielleicht auch von selber hinzuschmeißen, ne? Auch wenn das natürlich der unangenehmste Weg ist. Da hat er gesagt, nein, so ein Mensch bin ich nicht. Ich habe weiterhin die klare Überzeugung, die Zuversicht, dass es funktionieren wird, weil er eben, und das führte er auch immer wieder an, sagt, seit dem neuen Kalender, ja, also seit 2026, sieht er halt einen spielerischen Fortschritt. Hat gute Auftritte gesehen, Frankfurt haben wir besprochen, teilweise in Leverkusen, wie gesagt, auch gestern gegen Gladbach, kannst du das Spiel absolut gewinnen. Aber es reicht halt eben nicht, wenn du diese Ergebnisse nicht erzielst. Und das wusste er auch. Und dementsprechend war ihm gestern schon klar, betonte er auch, dass es ganz normal ist, alles okay ist. Auch ihn, ich glaube, mit ihm, was heißt, natürlich macht das was mit ihm, aber er sagte gestern auch, ey, ich freue mich jetzt einfach heute Abend auf meine Familie, auf meine Frau ist da, ich möchte das in Ruhe ausklingen lassen und ich verstehe schon alles, was in dieser Branche so passiert, das gehört halt eben dazu. Ich glaube, das überrascht ihn nicht mehr, treffen wird es ihn trotzdem, aber er ist, glaube ich, ein Mensch, der sehr reflektiert ist und das schon einordnen kann.
Ja, also was mich wirklich überrascht hat, war dieses Wort Zuversicht. Ich meine, gut, was soll er in der Situation auch sagen? Am Ende tut er mir total leid, weil er natürlich ganz klar an seinen Weg geglaubt hat und natürlich auch an das System, was er mit Werder Bremen gespielt hat. Also er ist im Grunde vielleicht die traurigste Figur in diesem ganzen Spiel. Blicken wir mal nach vorn. Die Interimstrainer sind die Co-Trainer Rafael Duarte und Christian Groß, die erstmal übernehmen. Was können wir für dieser Übergangslösung erwarten? Ist das Stabilisierung, Verwaltung? Ich meine, wichtig ist ja vor allem, dass die Mannschaft jetzt erstmal sowas wie Sicherheit verspürt. Wie realistisch ist das in dieser Situation überhaupt?
Ja, zuerst ist es erstmal eine Art der Verwaltung. Ne? Beide haben das Regenerationstraining heute geleitet. Beide sind nah dran an der Mannschaft. Ist zwar ein bisschen überraschend, natürlich häufig ist es so, dass der Co-Trainer Rafael Duarte, der auch gemeinsam aus Elversberger mit Steffen gekommen ist, dann gemeinsam entlassen wird. Das ging aber eben in diesem Fall jetzt gerade nicht, weil du übergangsmäßig halt jemanden brauchst. Aber du hast es eben schon richtig gesagt. Es ist wirklich nur interimsmäßig gedacht. Es ist zwar möglich, das hat Clemens Fritz heute Morgen schon bestätigt, dass beide gegen Freiburg noch auf der Bank sitzen, wenn bis dahin kein neuer Cheftrainer da ist, aber es ist das klare Ziel von Werder, so schnell wie möglich jemanden Neuen zu präsentieren und es soll jemand Externes werden. Soweit hat Clemens Fritz schon das gesagt. Da schauen sie sich um. Es ist genauso vorstellbar, dass es irgendwie jemand wird, der aktuell noch unter Vertrag ist oder jemand, der auch ohne Vertrag aktuell dasteht, aber erstmal geht es nur darum, zu verwalten, zu stabilisieren mit den jetzigen Co-Trainern. Was anderes ist da eigentlich nicht angedacht.
Aber damit räumen die Verantwortlichen im Grunde auch ab, dass Rafael Duarte oder Christian Groß mitunter längerfristig auf dem Posten bleiben könnten, wenn sie beispielsweise jetzt gegen Freiburg Erfolg haben. Also ich meine, diese Geschichten schreibt die Bundesliga ja mitunter auch.
Ganz genau. Das ist alle in dem Sinne aber auch gar nicht möglich, weil beide eben die letzte Lizenz dafür noch gar nicht hätten, um die Saison zu Ende zu bringen. Also da geht es ja dann meistens um die Anzahl von Spieler, die man auch ohne Lizenz leiten darf. Wie gesagt, das Freiburg-Spiel wäre absolut möglich, aber es wäre nicht bis zum Ende der Saison möglich. Dementsprechend ist das jetzt wirklich erstmal vorübergehend gedacht, halt interimsmäßig. Ob beide dann danach auch vielleicht als Co-Trainer wieder einsteigen, all das wird sich erst zeigen. In Mainz gab es ja jetzt vor kurzem erst so einen Fall, dass der Co-Trainer von Bo Henriksen, der ja dann auch danach noch mitgearbeitet hat und jetzt bei Urs Fischer mitarbeitet. Also vorstellbar ist das alles, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch total offen.
Also die Suche nach einem neuen Cheftrainer, sie läuft wahrscheinlich ja auf Hochtouren hinter den Kulissen. Jetzt wird ja ein Name gehandelt, Cedric Assani Macchiadi, der aus dem Umfeld des Vereins kommt, beziehungsweise der selbst für Werder gespielt hat, aktuell Trainer der U19 ist. Wie realistisch ist denn dieses Szenario aus deiner Sicht? Ich meine, er hat keine Bundesliga-Erfahrung und man fragt sich, wird sein Name vor allem deshalb genannt, weil er den Verein kennt, weil er kurzfristig verfügbar wäre?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist der Hauptgrund, warum er da von vielen jetzt genannt wird. Er macht ja im Hintergrund jetzt dazu auch noch seine Lizenz, seine entscheidende, um jetzt auch im Profigeschäft dann einzusteigen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum viele da versuchen, 1:1 zusammenzuzählen. Er wird es allerdings nicht werden, das hat Clemens Fritz heute Morgen schon bestätigt. Es gab auch nach unseren Infos auch nie Kontakt, also bis zur letzten Woche hatten wir da auch schon mal versucht nachzufassen, dass irgendwie jemand auf Macchiadi zugekommen wäre. Das war nicht der Fall. Er wird halt eben an anderer Stelle bei der U19 als Cheftrainer im Verein gebraucht. Da schätzt man ihn auch sehr, sieht, was er im letzten Jahr besonders geleistet hat mit dem Pokalsieg. Wie gesagt, traut ihm da, glaube ich, auch zukünftig was zu, aber er ist jetzt nicht die Lösung, sondern wie ich es betont habe, es soll eigentlich jemand Externes werden.
Ja, und da ist es ja ganz spannend, welches Profil Werder jetzt sucht. Ist das eher so ein Feuerwehrmann für den Klassenerhalt oder ein Trainer mit längerfristiger Perspektive? Ich meine, jetzt bei transfermarkt.de zum Beispiel kannst du ja schön dir die Tabelle anschauen, derer, die vereinslos sind. Da sind Kandidaten wie Edin Terzic mit dabei, Marco Rose, Dino Topmüller. Die musst du dir natürlich leisten können. Vielleicht nehmen wir da Björn aus Bremen mit rein. Der hat nämlich ein anderes Szenario vor Augen. Er schreibt, sehe schon Sandro Wagner am Horizont auf dem weißen Schimmel. Finde ich ein Bild, also ich werde es irgendwie nicht los, ja. Seitdem ich es gelesen habe.
Ja, da hat sich jetzt auch in meinen Kopf gebrannt irgendwie. Vielen Dank dafür, Björn. Es ist, natürlich wird das jetzt alles spekuliert und gehandelt. Also das zu der Frage mit dem Feuerwehrmann. Das ist möglich, ja. Das hat Clemens Fritz nicht ausgeschlossen, dass es auch erstmal nur jemand wird, das jetzt bis zum Saisonende dann macht, um halt einfach, und das ist jetzt ja jedem im Verein und auch drumherum bewusst, es ist ein reiner Abstiegskampf jetzt bis zum Schluss. Es wird darum einfach nur gehen, in die Saison diese Klasse zu halten und im besten Fall so früh wie möglich diese Klasse zu halten. Und das ist vorstellbar, aber es ist auch eben vorstellbar, jetzt schon eine Lösung zu präsentieren. Und auch da schaut man sich um, die dann im besten Fall auch über den Sommer hinaus halt in Bremen bleiben kann und mit der man dann längerfristig was aufbaut. Das ist jetzt beides offen. Die Namen, die du hast du eben schon genannt, ob es ein Marco Rose ist, ein Dino Topmüller, ein Edin Terzic, natürlich wären das Wunschoptionen. Fraglich ist es halt eben, ob man das überhaupt bezahlen kann, ob die überhaupt im Gehaltsgefüge werden. Sie werden alle frei und trotzdem ist es halt eben ein anderes Gehalt, das die fordern, weil sie eben auch schon bei anderen Vereinen unter Vertrag standen, die ein bisschen luxuriöser aufgestellt sind. Es ist natürlich auch was mit Werder Vergangenheit, auch ein Sandro Wagner, ja, kommt da in Frage. Wenn man sich das aber mal anschaut, der hat bisher zwar beim DFB gute Arbeit geleistet, in Unterhaching gute Arbeit, in Augsburg jetzt relativ schnell gescheitert, dementsprechend auch nicht wirklich unter Beweis stellen können, dass er in der Bundesliga das halt eben über einen längerfristigen Zeitraum irgendwie hinbekommt. Ich glaube nicht, dass er da eigentlich die richtige Lösung zum jetzigen Zeitpunkt ist. Nuri Sahin fällt mir da noch ein als Ex-Bremer, der irgendwie den Verein auch kennt, der eine gute Arbeit leistet seit vielen Jahren. Das sind so die Namen, die natürlich als erstes spekuliert werden. Clemens Fritz schloss auch nicht aus, dass es jemand aus dem Ausland werden kann, ähnlich wie es jetzt in Frankfurt ja zum Beispiel gerade der Fall ist. Also es ist alles sehr, sehr offen, weil es halt eben, man hat sich vorher im Vorfeld schon Gedanken im Verein gemacht, aber man hatte trotzdem auch noch die klare Überzeugung, mit Horst Steffen es hinzubekommen. Dementsprechend war das die erste Priorität, es halt mit ihm zu schaffen. Dieser Glaube ist halt jetzt gescheitert.
Die Frage ist ja auch, welcher Trainer passt am Ende gut zu dir? Bezüglich eines möglichen neuen Trainers haben wir schon ein paar Vorschläge von euch bekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr so schnell seid. Dieser hier ist von Laura aus Bremen. Der ist auch übrigens nicht ganz neu. Die Idee zumindest kursierte in der vergangenen Woche schon häufiger. Sie schreibt, ich glaube, der Schalter im Kopf muss umgelegt werden. Klar fehlen ein paar Stützen wie Mitch und Agu, aber am Ende ist nur Duxch gegangen und Romano weiß auf einmal nicht mehr, wie man Fußball spielt. Eventuell könnte Fritzi die Blockade im Kopf lösen. Ja, sie spielt hier auf Fritzi Kromp an, die Trainerin von den Werder-Damen. Eine weibliche Trainerin auf dem Chefposten in der ersten Bundesliga, das wäre ein Novum. Ist das ein ernsthaftes Gedankenspiel?
Tatsächlich in dem Fall jetzt gerade noch nicht. Also ich will es zukünftig nicht ausschließen. Wir kennen ja Fritzi Kromp jetzt auch ein bisschen. Die macht eine hervorragende Arbeit bei den Frauen. Sind auf dem dritten Tabellenplatz. Spielen eine wirklich richtig gute Saison. Wird intern auch unglaublich geschätzt. Und trotzdem ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Gedanke, das zu machen. Das hat Clemens Fritz auch schon betont. Wie gesagt, sie wird bei den Frauen gebraucht. Da schätzt man sie sehr. Da soll sie auch sich weiterentwickeln, beziehungsweise die Mannschaft weiterentwickeln. Sondern es wird in dem Fall, wie gesagt, eine externe Lösung werden. Deswegen kann ich da schon mal den Riegel vorschieben. Genauso wie vielleicht auch vor Gedankenspielen. Thomas Schaaf so als Retter, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es da noch keinen Austausch, das kann ich soweit schon mal vermelden. Kann gut sein, dass man ihn vielleicht auch nochmal irgendwann auf ihn zukommt, auch jemand wie Bruno Labbadia wird er ja schnell genannt, sind so diese klassischen Feuerwehrmänner, die man jetzt irgendwie vielleicht noch installieren könnte. Ist alles nicht auszuschließen, wie gesagt, aber Fritzi Kromp wird es tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht werden.
Die Frage ist ja, wie mutig kann und muss Werder jetzt sein bei der Trainersuche? Also wenn du davon ausgehst, manche Trainer kannst du dir schlichtweg nicht leisten, die würden vielleicht gut zum Verein passen und könnten auch eine gute Marschroute vorgeben. Auf wen könnte man setzen? Also was würdest du sagen, wäre ein guter Kandidat?
Ja, es geht halt eher, wie gesagt, um dieses Profil. Und ich glaube, das, was Werder natürlich jetzt braucht, ist eine ganz klare Handschrift, ja, was die Systemfrage angeht. Das ist halt etwas, woran Steffen unter anderem auch am Ende gescheitert ist. Ne? Er wollte eigentlich klar die Viererkette implementieren und spielen, als er hierher gekommen ist. Ist dann am Ende ja so ein bisschen in der gemeinsamen Diskussion mit der Mannschaft hat er sich dazu bringen lassen, halt auf diese Dreier-Fünferkette umzuspringen. Weil die Mannschaft sich da drin eben wohler, stabiler gefühlt hat. Fairerweise gab es seitdem allerdings auch keinen Sieg mehr. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und das sind halt eben alles so kleine Dinge, woran er in Bremen unter anderem auch gescheitert ist. Und deswegen braucht es schon jemanden, der da eine klare Handschrift hat, der trotzdem viel Ruhe nach außen vermittelt. Das ist, glaube ich, bei Werder immer wieder wichtig, besonders in der jetzigen Phase. Es gibt ja so viele Themen rund um den Verein, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Es ist ja nicht nur irgendwie gerade die sportliche Situation, wo es irgendwie brennt rund um Werder. Wie gesagt, Clemens Fritz ist genauso in der Kritik aktuell. Und dementsprechend brauchst du da jemanden, der eine gewisse Erfahrung einfach mitbringt und der Mannschaft einen klaren Plan mitgibt. Und das ist, glaube ich, das erste Profil, wonach man sucht. Und da kommen natürlich, wie gesagt, so Leute wie Marco Rose schnell oder auch einem Bruno Labbadia schnell irgendwie, bei denen ist man, ob sie es dann am Ende wirklich werden. Wie gesagt, dafür ist es jetzt noch alles zu frisch. Die Gedankenspiele wird es jetzt intern geben. Wir haben gestern Abend schon darüber gesprochen haben. Und das werden dann die nächsten ein, zwei Tage zeigen, wer da so spekulativ zum ersten Mal genannt wird.
Stand jetzt ist es so, es läuft nicht und wer gehen muss, ist der Trainer. Sascha aus Borgfeld hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt, die viele Gedanken bündelt, die gerade so im Werder-Umfeld kursieren.
Wurde gerade beim Sonntagsspaziergang über die Trainerentlassung informiert. Und ja, ich glaube, wie alle Werder-Fans finden das, finde ich auch das super schade, weil viele hatten Horst Steffen einfach gern und auch als langfristigen Werder-Trainer gedacht. War ja auch die Entscheidung im Sommer, sich von Ole Werner zu verabschieden und jetzt auch so ein bisschen einen Wechsel auch in der Spielerpolitik voranzutreiben, junge Spieler die Chance zu geben und so weiter, was ja bei Ole Werner immer kritisiert wurde. Das hat ja der Horst Steffen getan im Rahmen seiner Möglichkeiten. Man kann natürlich auch hinterfragen, inwieweit der Kader, den er dann bekommen hat, auch zu dem passte, was er gefordert und gewünscht hatte und braucht und inwieweit der Kader überhaupt dafür passt, Werder in der Bundesliga zu halten oder in Regionen zu führen, die nichts mit Abstiegskampf zu tun zu haben. Von daher meine Frage an euch und natürlich auch an Werder, inwieweit jetzt auch andere Verantwortliche, wie die Sportdirektoren, Kaderplanung und so weiter, hinterfragt werden, weil so wie es jetzt die letzten 10 Spiele gelaufen ist, ist es sicherlich nicht so, dass da Werder perspektivisch in der Bundesliga im Mittelfeld oder in gesicherten Regionen zu Hause sein wird. Eure Meinung dazu?
Ja, vielen Dank, Sascha. Bjarne, ist es am Ende nicht zu kurz gegriffen, wenn immer wieder der Trainer gehen muss, ohne konsequent zu hinterfragen, ob Kaderzusammenstellung, Zielsetzung und Anspruch wirklich zusammenpassen? Oder anders gefragt, wie ehrlich ist Werder aktuell zu sich selbst, was die eigenen Möglichkeiten und Ambitionen in der Bundesliga angeht?
Sehr berechtigte Frage und die wurde an Clemens Fritz auch gestellt, der sich da absolut mit ins Boot reinnimmt und auch die Verantwortung übernimmt und sagt, hey, natürlich gehöre ich und auch mit meinem Team da drumherum dazu. Und ich habe es ja am Anfang des Podcasts auch schon gesagt, Steffen ist nicht der alleinige Schuldige für die aktuelle sportliche Situation bei Werder. Es ist viel Wahres auch eben in dieser Sprachnachricht genannt worden. Die Kaderzusammenstellung, die viel zu spät im Sommer erst stand der Kader da. Es gibt auch viele Verletzungsprobleme, auch das gehört zur Wahrheit am Ende dazu. Die ganze Mittelstürmer-Thematik, die wir jetzt das ganze Jahr drüber besprechen, dass Horst Steffen eigentlich nie einen richtigen fitten Mittelstürmer bzw. funktionierenden, in der Bundesliga funktionierenden Mittelstürmer im Kader hatte, dass er dadurch was umstellen musste, dass in der Mannschaft es viele Querelen gab, Bittencourt als Beispiel, dazu diese Systemumstellung. Einstellungen. Ein Romano Schmid, der auf Positionen gespielt hat, wo er sich nicht wohlgefühlt hat. Marco Friedl, der öffentlich für Unruhe gesorgt hat, weil er sich nicht wohlgefühlt hat auf der Position. Er hatte viele Brandherde zu löschen. Die Leihtransfergeschichte. Also alleine nur bei Horst Steffen die Schuld zu suchen, wäre viel zu kurz gegriffen und das wäre auch intern zu kurz gegriffen. Wir haben ja bei Hubertus Hess-Grunewald, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsidenten von Werder, die Woche über angefragt, auch was diese ganze Geschichte rund um Clemens Fritz angeht, und er hat ihn halt nochmal den Rücken gestärkt und auch gesagt, hey, natürlich beobachten wir die ganze Situation konstruktiv kritisch, ja, und auch Clemens Fritz ist ein sehr selbstkritischer Mensch, das kann ich ihr auch sagen, also auch wenn er vielleicht manchmal in der Öffentlichkeit nicht so rüberkommt, er ist ein sehr selbstkritischer Mensch und auch er sieht, dass da Fehler passiert sind die letzten Wochen, die absolut auf sein Konto gehen und weswegen die Kritik an ihm wächst und auch weiter wachsen wird. Die Fanpetition ja nur ein Beispiel dafür und er gehört da absolut mit da rein. Ob es jetzt sofort allerdings eine Konsequenz und eine Verantwortung irgendwie nach sich zieht, dass er auch irgendwie den Hut nimmt, was sich vielleicht einige da draußen wünschen, das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Er ist auf jeden Fall niemand, der von selbst geht, sondern er möchte absolut das Ruder umreißen. Ob ihm das halt auch gelingt, das ist halt die große Frage.
Genau, aber damit sind wir bei der Kernfrage, die viele Fans umtreibt, diese grundsätzliche Frage danach, warum richtet sich der Blick so oft nach unten auf die Trainerbank, während sich die Verantwortlichen darüber vergleichsweise selten selbst in die Pflicht nehmen. Und genau an diesem Punkt setzt genau die Petition an, die du gerade besprochen hast, und auch die aktuelle Diskussion. Matthias aus Bremen hat uns dazu Folgendes gesendet.
Ich habe die Petition übrigens auch unterschrieben. Ich will weder einen Fritz noch rausschmeißen, noch will ich sonst irgendjemand rausschmeißen. Ich möchte nur einige Sachen mal wissen. Und es laufen so viele Dinge falsch. Und das ist einer der Gründe, warum viele auch in meinem Umfeld die Petition unterschrieben haben. Deswegen finde ich das auch ein bisschen schade, dass ihr mehr oder weniger behauptet, dass die Leute hier den Fritz rausschmeißen wollen. Im Endeffekt ist mir das egal, wer da oben sitzt. Für mich ist wichtig, dass die transparent stimmt und dass man dann auch irgendwo mal anfängt, Nägel mit Köpfen zu machen.
Ja, Bjarne, hier müssen wir vielleicht mal klarstellen. Wir haben über die Petition berichtet und das Ziel der Petition ist die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in der es um die, ich zitiere, sportliche und strukturelle Führung des Profifußballs beim SV Werder geht, insbesondere die Tätigkeit und Amtsführung des Geschäftsführers Fußball der SV Werder Bremen GmbH und Co. KG, Herrn Clemens Fritz. Matthias fordert jetzt diesbezüglich Transparenz, sagt, es müsse Nägel mit Köpfen geben. Und damit steht er stellvertretend für viele Fans, die keine Köpfe rollen sehen wollen, sondern verstehen möchten, warum Entscheidungen getroffen werden, wohin der Weg eigentlich führt. Wenn man diese Perspektive jetzt mal so reinnimmt, was müsste Werder denn aus deiner Sicht an Kommunikation oder Struktur verändern, damit genau dieser Frust erst gar nicht entsteht?
Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema tatsächlich mit dieser Mitgliederversammlung, weil ich kann ganz vieles davon verstehen, da gehe ich gleich drauf ein, vielleicht vorerst erstmal. Was von Werder Seite halt und Hubertus Hess-Grunewald unter anderem auch angemerkt hat, wir haben ihn auch oft darauf angesprochen und hat gesagt, hey, es gab im November erst eine Mitgliederversammlung. Damals hat Werder für über 1000 Leute sozusagen den Saal eigentlich eingedeckt, weil man darauf vorbereitet war und eigentlich gedacht hätte, okay, dass deutlich mehr Gegenwind, auch dort Diskussionen kommen. Am Ende waren 300 Leute vor Ort und es war wirklich verhältnismäßig eine sehr ruhige Veranstaltung. So, da war die große Chance für viele nach Transparenz, nach Kommunikation zu fragen vor Ort. Es waren alle Beteiligten dort. Das sieht man bei Werder so ein bisschen, hey, als verpasste Chance vielleicht auch von extern. Jetzt diese außerordentliche Mitgliederversammlung ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Man bräuchte um die 7000 Unterschriften, ne? Werder hat um die 70.000 Vereinsmitglieder, 10% davon bräuchte es, um halt zumindest so eine außerordentliche Mitgliederversammlung anzufragen. Ich glaube, Stand jetzt waren wir bei rund 4000 Unterzeichneten.
Ja, so 4, 5, ich habe eben nochmal geguckt,
was ich gesehen hatte.
Ja, also 7 sind nicht erreicht.
Sind noch nicht erreicht. Es läuft ja allerdings auch noch ein paar Tage, diese Petition, und natürlich soll dort über die Rolle von Clemens Fritz und die Zukunft von Clemens Fritz diskutiert werden. Und da kommen wir halt jetzt zur nächsten Thematik. Hubertus Hess-Grunewald hat halt uns gegenüber gesagt, okay, natürlich kann bei so einer, ja, bei so einem Event eine Diskussion aufkommen. Es wird allerdings nichts beschlossen. Das weiß die Petition auch. Wir haben mit dem Initiator schon Kontakt gehabt, dass es am Ende des Tages natürlich nicht möglich ist, weil dazwischen der e.V., also dem Verein von Werder, und dieser KKG unterschieden werden muss. Also dieser GmbH, wo halt Clemens Fritz angestellt ist als Geschäftsführer. Da ist kein Mitglied berechtigt, den Geschäftsführer zu entlassen. Egal, ob da Leute dafür stimmen oder dagegen. Aber man kann natürlich auf die Menschen im e.V., also im Verein, Druck ausüben. Das heißt unter anderem auf den Aufsichtsrat, ne, der halt sozusagen...
Genau, du hast halt eine Signalwirkung auch, ne, die davon ausgehen würde.
Genau, eine Signalwirkung. Man kann halt darüber diskutieren, alles mögliche. Das wäre halt möglich. Natürlich wäre das ein gesellschaftliches Zeichen, irgendwie als mit ganz vielen Menschen dort klare Haltung zu beziehen zu Themen und auch Transparenz einzufordern. Ob es am Ende dann wirklich so eine Auswirkung hat, wie gesagt, wage ich aktuell zu bezweifeln. zweifeln, weil ich halt eben sehe, dass Werder klar darauf verweist, hey, es wurde im November, wurden neue Aufsichtsräte gewählt, da hätte jeder die Chance gehabt, selber zu sagen, hey, ich möchte den und den dabei haben, ich gebe das und das als klaren Auftrag, klares Ziel mit, dass es nicht passiert oder nur wenig passiert, weswegen ich es nicht ausschließe, dass es irgendwann zu dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung kommt, dass diese allerdings den ja sofort nach sich zieht, dass deswegen Clemens Fritz nicht mehr Geschäftsführer ist, das halte ich für ausgeschlossen.
Aber ist ja ganz spannend, ist ja vielleicht ein Stück weit auch so ein Phänomen unserer Zeit. Es wird viel und gerne diskutiert, wenn es drauf ankommt und es um Sichtbarkeit geht, dann ziehen sich aber viele eben auch zurück. Ich würde gerne noch mal eine andere Meinung zu dem Thema mit einfangen und die Nachricht von Florian aufgreifen, die nämlich für einen ganz anderen Teil der Fanbasis steht. Er schreibt, ich würde mir wünschen, dass ihr wirklich mal ehrlich die Art und Weise von Clemens Fritz bewertet, die so gefährlich ist für den ganzen Verein. Wir brauchen Impulse, keine Durchhalteparolen. Helft dem Verein, macht Druck. Es sind so viele Parallelen zu Kohfeldt und Baumann in der Abstiegssaison. Tja, so gehen eben die Meinungen auseinander, Bjarne. Die einen sagen, wir sollen zurückhalten, die anderen sagen, wir sollen Druck aufbauen. Im letzten Podcast habe ich mit Malte herausgearbeitet, dass du die Situation von damals und heute nicht unbedingt vergleichen kannst. Einfach, weil Frank Baumann damals anders agiert hat als Clemens Fritz heute. So zumindest das Statement von Malte dazu. Was ich mich allerdings in dem Kontext frage, hat Werder aus der Abstiegssaison strukturell genug gelernt?
Das ist die berechtigte Frage und ich gehe da mit Malte mit, dass es nicht komplett zu vergleichen ist, aber dass natürlich der Ursprung, der Grund für die jetzt ja schon anwachsende Panik im Bremer Umfeld natürlich diese Saison darstellt. Und dass das auch ein Grund dafür ist, warum unter anderem Clemens Fritz und die Werder-Verantwortlichen jetzt schon handeln. Es hätte natürlich auch Gründe dafür gegeben, an Horst Steffen weiterhin festzuhalten. Auch die wurden hier schon besprochen. Wie gesagt, er ist kein schlechter Trainer, ist ein guter Mensch, kam bei Werder gut an. Man hat einen klaren Plan mit ihm, aber es ist schon so, dass man halt lernen wollte aus diesem Jahr, um nicht nochmal den Fehler zu machen, bis zum 33. Spieltag an einem Trainer festzuhalten, um ihn dann doch zu entlassen, um am Ende abzusteigen. Das ist das klare Ziel, das möchte man nicht, das darf man als Verein nicht. Und deswegen gab es halt jetzt schon diese Notbremse. Ob man strukturell genug gelernt hat, das ist halt eine berechtigte Frage und da geht es ja schnell wieder auf den Anfang zurück. Wie bewerten wir die Arbeit von Clemens Fritz? Sie ist natürlich in den letzten anderthalb Jahren, seitdem er da ungefähr als Geschäftsführer tätig ist, hat er sich halt einfach viele Dinge geleistet, die zu negativ zu bewerten sind. Besonders was das Thema Transfers angeht. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen mit Skelly Alvero, mit Isaac Hansen-Harin, die ja unter anderem auch schon damals wo auch schon mit dabei war, als er die verpflichtet hat, die jetzt den Verein noch verlassen sollen. Es sind zu wenig Transfers, die wirklich eingeschlagen haben. Die ganze Geschichte um Victor Boniface rumherum, um die Mittelstürmer-Thematik, wann man überhaupt neue Leute dazu holt. Wie gesagt, die ganze Leihgeschichte, dass man es intern nicht wusste und auch da ist er nicht alleine der Schuldige, sondern einfach nur trotzdem in der Verantwortung, dass man von extern den Hinweis brauchte, dass man noch leihen darf, ist halt ein Bild, was es nach außen abgibt, was für Werder Bremen einfach aktuell, was nicht gut ist. Werder Bremen gibt keine gute Außendarstellung ab. Mhm. Und da ist natürlich er in der Gesamtverantwortung. Auch er ist nicht der Alleinschuldige, genauso wie Horst Steffen nicht, genauso wie die Spieler allein nicht. Es ist ein Gesamtkunstwerk, was momentan nicht funktioniert und was den Eindruck erweckt, dass es bei Werder intern nicht nur kracht und brodelt, sondern auch einfach nicht läuft.
Ja, jetzt hast du viele Baustellen benannt. Was ja interessant ist, also bei der Trainerentscheidung kommst du relativ schnell zum Vollzug. Bei der Zusammenstellung des Kaders im Sommer fehlt es an Geschwindigkeit. Wie gut passt das zusammen?
Ja.
Ist ja so ein bisschen auch die Frage dass man so als Gedanke reingeworfen.
Ja, ich meine, schau dir das im Sommer nochmal an, ne? Als Ole Werner gegangen ist. Was waren seine Worte zum Abschied? Und er hat das auch schon klar und das ist nicht nur öffentlich, sondern auch intern hat er das immer wieder klar kommuniziert, dass ihm Entscheidungen bei Werder Bremen zu lange dauern, zu lange brauchen. Und das ist auch das, was wir halt hören, dass wenn man mit Beratern spricht zum Beispiel, dass Werder zu lange braucht häufig, um sich zurückzumelden, beziehungsweise um Entscheidungen einfach zu treffen intern. Das merken wir auch manchmal, wenn wir fragen ja häufig auch Statements an zu halt bestimmten Thematiken, wie unter anderem letzte Woche Roberto Sescone, weil das nur als Beispiel, wo es halt manchmal einfach auch zu lange dauert, bis da irgendwie ein Feedback, eine Resonanz kommt. Und das ist, Entscheidungen brauchen bei Werder lange. Diese wird jetzt in dem Zuge so schnell gefallen sein, weil sie halt eben schon vorbereitet wurde und weil es im Vorfeld halt schon klar war, dass Steffen diesen Sieg braucht. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich auch, beziehungsweise aufgrund der Brisanz wird sie jetzt so schnell getroffen worden sein.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum Rüdiger aus Berlin seinen Beitrag schon heute geschickt hat, dass wir nämlich dann so in 2 Wochen die ersten Ideen reinwerfen können und es eine Reaktion darauf gibt, ja. Er schreibt nämlich, braucht die Mannschaft neue Impulse? Wenn ja, wie können die aussehen? Mir fehlt hier jede Idee. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ja, jetzt sind wir wieder so beim großen Ganzen, beim Sportlichen und der Umsetzung. Was braucht es denn jetzt? Also wir haben jetzt gerade gesagt, die Interimstrainer sind erstmal die Verwalter. Also das heißt, eine neue Handschrift wird diese Woche insofern noch nicht auf die Mannschaft gedrückt werden können, weil einfach ein neuer Trainer, eine neue Spielidee nicht da ist, sondern die jetzt erstmal versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Aber im nächsten Schritt oder vielleicht auch mal abgekoppelt von diesem Trainer-Duo, was du jetzt hast. Was braucht die Mannschaft Stand heute?
Sie braucht Stabilität und sie muss sich wohlfühlen in einem System. So, und dann, wenn es das mit jetzige System ist, okay, gut, dann ist das schon mal zumindest die Frage geklärt, aber dann muss diese Mannschaft halt auch eben mit ins Boot genommen werden und diese Leistung am Ende bringen. Nochmal, kein Trainer dieser Welt, kein Manager dieser Welt drückt am Ende den Ball über die Linie. Ich weiß, ein total abgedroschener Spruch, aber es ist am Ende des Tages so. Wir haben jetzt ganz viel über Fritz und über Steffen gesprochen, aber auch die Mannschaft zählt dazu, muss jetzt Leistung bringen. Und natürlich braucht sie gewisse Ruhe. Natürlich bräuchte sie im besten Fall auch noch einen Transfer von außen. Das ist jetzt ja auch noch Phase gerade, dass bis Montagabend um 20 Uhr dieses Transferfenster offen ist, wo natürlich diese ganze Trainerthematik jetzt auch brutalen Einfluss noch drauf hat. Wer kommt jetzt gerade jetzt noch zu Werder, wo es nicht mal klar ist, welcher Trainer da ist? So, wo du parallel dich auch um den Trainer bemühen musst. Auch da bräuchte es eigentlich noch einen Impuls. Werder hatte bis zuletzt nach unseren Infos auch noch nach einem möglichen Innenverteidiger aufgrund der Personallage und nach einem möglichen kreativen offensiven Mittelfeldspieler geschaut. Ob das jetzt noch gerade umzusetzen ist, ich wage es zu bezweifeln, beziehungsweise wird sehr, sehr schwierig. Das wären alles mögliche Impulse. Es wird am Ende aber so laufen, dass es so schnell wie möglich eine Klarheit auf der Trainerposition braucht, weil das ist jetzt der erste größte Impuls, den du setzen kannst. Und dann ist die Mannschaft eben mit in der Pflicht, umzusetzen, dass es einfach besser läuft.
Ja, und das ist ja verdammt schlechtes Timing. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich ein neuer Trainer vielleicht noch gewisse Spielertypen wünschen würde, das Transferfenster, hast du gerade gesagt, ist noch bis morgen, 2. Februar, 20 Uhr geöffnet. Also da wird dann nicht mehr viel matchen. Oder du hast Glück und es passt. Ich möchte gerne mal ein bisschen mit dir dealen. Also du hast jetzt gerade schon auf die möglichen Zugänge geschaut. Erstmal gucken wir auf die Abgänge und auf das, was noch zu erwarten ist. Wir haben 26 Minuten Mann, Isaac Hansen Aaron, der in die Niederlande wechseln soll. Ja. Es fehlen angeblich nur noch die letzten Details, der Medizincheck. Werder hat den vor 2 Jahren für 250.000 Euro aus der Nachwuchsabteilung von Manchester United verpflichtet. Wissen wir etwas über die Ablöse und wie weit ist der Deal?
Wie gesagt, der Deal steht kurz vorm Abschluss. Es wird auch ein fester Transfer werden. Über die Ablöse ist bisher noch nichts bekannt. Die dürfte allerdings nicht im Millionenbereich erst recht nicht, sondern wenn dann eher im sechsstelligen Bereich irgendwo liegen. Aber er soll, wie gesagt, in die Ehrendivisie wechselt zu Nimjegen. Es ist eigentlich kurz vor Abschluss. Es war jetzt eigentlich nur noch da am Wochenende, weil halt eben so viele Verletzte da sind und man nicht genau wusste, okay, braucht man ihn noch für den Kader oder nicht. Im Kader stand am Ende nicht. Du hast es eben schon gesagt, 26 Minuten insgesamt oder roundabout 26 Minuten irgendwie beim Einsatz gewesen. Jemand, von dem man sich viel versprochen hat, den man von Manchester United geholt hat, an der am Ende hier in Bremen aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch aufgrund starker Konkurrenz, den Romano Schmid, den Jens Day im Mittelfeld vielleicht nicht gezündet hat, aber eben dazu auch einfach nie das abrufen konnte, was er vielleicht am Ende irgendwie leisten kann. Vielleicht auch man sich falsche Hoffnungen bei ihm am Ende gemacht hat. Ist auf jeden Fall ein Transfer, der sehr passend ist für das, was die letzten 2 Jahre bei Werder passiert ist. Er ist ja unter anderem damals auch kurz nach diesem regionalen Investorenbündnis geholt worden, auch mit dem Geld davon. Nicht so hoch die Ablöse wie bei Skelly, aber trotzdem gehört er da auch mit rein. Und auf jeden Fall ein Transfer, der überhaupt nicht funktioniert hat. Und deswegen Werder ihn jetzt auch dringend loswerden möchte, weil er halt eben hier keine Aussicht auf Spielpraxis hat.
Das können wir im Grunde wie eine Blaupause genau auf Skelly Alvero packen, was du gerade angesprochen hast. Der soll ja nach Frankreich in die zweite Liga verliehen werden. Wie ist hier der Stand?
Auch da ist es noch nicht fix, noch nicht offiziell. Auch da kann es passieren, dass vielleicht durch diese Trainerentlassung sich nochmal was verändert. Aber eigentlich braucht Skelly dringend Spielpraxis und auch die wird hier voraussichtlich in der Rückrunde nicht gegeben sein. Er möchte ganz gerne auch in die Heimat zurück, mindestens für ein halbes Jahr. Es fehlen halt noch so ein bisschen diese Konditionen, passen wir da noch nicht so wirklich in diesem Leihgeschäft. Da geht es um, wie viel Gehalt übernimmt man, hat man eine Leihgebühr mit dabei. Da verhandelt man aktuell noch. Das, wie gesagt, ist noch nicht so ganz zu dem, wie Werder das ganz gerne hätte, weswegen der Transfer zwar bevorsteht, aber noch nicht offiziell ist und auch noch kippen könnte. Also das sind auf jeden Fall, wie gesagt, trotzdem 2 Kandidaten, bei denen definitiv noch was passieren kann. Aber so hat es Clemens Fritz mir gestern noch gesagt, dass, wie gesagt, bei Skelly noch Dinge fehlen, weswegen es auch möglich sein könnte, dass er trotzdem in Bremen bleibt.
Was immer wieder auch diskutiert wurde, war ein Abgang von Justin Ginmar. Napoli hatte ja angeblich Interesse. Ist das jetzt vom Tisch?
Napoli hatte tatsächlich vielleicht mal lose angefragt, aber da war nach unseren Informationen nie wirklich was Großes dran. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in den letzten, ja, es sitzen noch ein bisschen mehr als 24 Stunden, irgendwie 30 Stunden noch großartig ein Leistungsträger Werder verlässt. Auch Romano Schmid wurde ja immer mal wieder thematisiert. Werder kann es sich eigentlich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht erlauben. Also natürlich kann es jederzeit noch kommen am Deadline Day, dass plötzlich ein Verein aus Italien, aus England 15 Millionen für Schmid oder Ginma bietet und dann kannst du es dir nicht entgehen lassen. Na klar, es ist nie ausgeschlossen, aber genauso wie das Interesse von Leeds an Romano Schmid, da war mal loses Interesse da, da gab es mal Kontakt. Zu Werder ist nie jemand vorgedrungen, es gab nie ein offizielles Angebot. Also zumindest zum jetzigen Stand liegt da nichts vor. Es kann trotzdem in diesen letzten 30 verrückten Stunden in dieser Transferbubble immer irgendwas passieren, das will ich nie ausschließen.
Ja, klar.
Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, beziehungsweise Werder sportliche Situation lässt es meiner Meinung nach nicht zu, jetzt noch einen Leistungsträger abzugeben.
Ja, damit haben wir alle möglichen Abgänge besprochen. Ich denke, wir haben niemanden vergessen hier. Lass drauf schauen, wer noch kommen könnte. Denn ja, eine Verstärkung steht ja noch im Raum. Da kursieren einige Namen. Einer, der immer wieder genannt wird, ist Jalmar Ekdal. Ist ein Schweden, Innenverteidiger, der derzeit für den FC Burnley spielt. Aber für Werder zu teuer ist. 6 Millionen soll er nämlich kosten. Wie wahrscheinlich ist denn hier eine Leihe? Denn da kommen die Beteiligten ja auch nicht so richtig zusammen.
Genau, das, was man so aus England hört, möchte halt Burnley ihn ganz gerne verkaufen. Hat noch einen Vertrag bis vor 27 und Werder kann ihn jetzt nicht kaufen. Wie gesagt, ein Marktwert von 6 Millionen, das geht einfach nicht. Man könnte ihn maximal leihen. Wäre eine Möglichkeit, aber auch da ist es jetzt die Frage. Also wie gesagt, du hast an sich 6 Innenverteidiger im Kader. Es ist halt bei Niklas Stark und Maximilian Wöber so, dass es weiterhin eine, ja, zumindest kurzfristige, zeitnahe Rückkehr nicht absehbar ist. Dazu muss man bei Amos Pieper halt eben abwarten, wie jetzt diese Knieoperation nach seiner Infektion dort verheilt. Man hat ihn da halt wirklich einmal aufgemacht sozusagen, das Knie, hat das alles ausgespült, weil da halt eben eine Infektion drunter gekommen ist. So Stollen, Rasenreste waren da drin, nach dieser Fleischwunde dort. Oh. Und jetzt muss man halt, es ist nichts.
Ich bin ganz froh, dass ich schon gefrühstückt habe.
Entschuldigung für alle da draußen. Aber nicht strukturelles kaputt. Es geht jetzt wirklich nur darum, ja, dass man sich das halt irgendwie in einer Woche, zwei Wochen nochmal anschaut und dann die Hoffnung hat, jo, das ist alles super zugewachsen, da ist kein Dreck drunter gekommen und dann könnte er auch wieder loslegen. Aber so in dem Fall, sobald er auch nur so ein bisschen Dreck drunter wieder ist, müsste halt nochmal in dem Sinne das gleiche Prozedere, das gleiche Prozedere passieren. Deswegen, da ist es auch ungewiss, weswegen man sich halt grundsätzlich in der Innenverteidigerposition umschaut. Aber auch jetzt die Frage ist, unter einem neuen Trainer gibt es ja vielleicht auch einen Systemwechsel, weswegen du dann gar nicht mehr, also gar nicht mehr vielleicht Dreierkette spielst, gar nicht mehr einen vierten, fünften, fitten Innenverteidiger bräuchtest jetzt gerade. Also irgendwie glaube ich, dass diese Dynamik dadurch so ein bisschen an Dynamik verliert, diese ganze Geschichte. Man eigentlich eher in der Offensive was bräuchte, wenn das fairerweise ist doch das Hauptproblem. Also, weil Werder braucht weiterhin Tore. Es fehlen Tore an jeder Ecke und ein neuer Mittelstürmer ist eigentlich nicht geplant gewesen, aber es bräuchte kreativen Impulse für die Offensive.
Genau, das hätte ich jetzt auch nochmal vorgeschlagen, das offensive Mittelfeld zu verstärken oder in letzter Konsequenz die letzte Reihe vorne. Gibt es denn da weitere Namen, die wir noch ernsthaft in den Fokus nehmen sollten? Menschen, die keinen Rasen im Knie haben und sofort einsatzfähig werden.
Es gibt hoffentlich viele Menschen, die keinen Rasen im Knie haben. Das ist erstmal meine erste Hoffnung. Es ist uns bisher kein Name bekannt. Also es wird auch kein Name da draußen bis jetzt gespielt. Wie gesagt, bei Victor Boniface war es ja damals nicht im Sommer so, dass das erst so einen Tag vor dem Deadline-Day am Abend kursierten so die ersten Gerüchte, da haben wir auch die ersten Infos gekriegt. Am Deadline-Day konkretisierte sich das dann. Das würde ich jetzt gerade in diesem Fall nicht ausschließen. Es ist halt aber nochmal so, dass Clemens Fritz es gestern klar betont hatte, er ist kein Freund davon, er wird nicht etwas machen, nur um etwas zu machen. Man bräuchte die Qualität dazu und das wird am Ende das ganz große Hauptproblem sein. Man kann A, nur noch leihen, ja, also man wird niemanden jetzt großartig fest verpflichten können. Auch ein Jugasic zum Beispiel aus Kroatien wurde ganz häufig genannt als möglicher neuer Zehner, der wäre jetzt nicht zu leihen, den müsste man kaufen. Das kann Werder in diesem Winter einfach nicht. Und da dann jetzt Qualität am letzten Tag zu finden, die dir sofort weiterhilft, weil das muss man fairerweise auch sagen, jetzt einfach nur jemanden zu holen, der dir den Kader weiter aufbläht und weiter auffüllt, das bringt wirklich nichts. Es müsste jetzt jemand sein, der sofort funktioniert, der sofort Stammspieler wird. Und dass Werder das am letzten Tag für die Offensive nochmal hinbekommt, es sieht aktuell nicht danach aus, auszuschließen ist es trotzdem nicht.
Was ich immer so vor Augen habe, ist, dass Werder mit dem Budget vielleicht noch so am Freibad-Kiosk zuschlagen könnte. Das ist es dann aber auch. Eigentlich analysieren wir ja in diesem Podcast das Spiel. Das ist heute ein bisschen zu kurz gekommen. Wir wollen das aber jetzt noch nachholen, auch wenn wir schon lange über die Zeit sind. Denn auf dem Platz hat man durchaus Dinge gesehen, die in diese Gesamtdiskussion reinspielen. Festzuhalten ist, Bangula und Friedel standen wieder in der Startelf. Werder hatte viel Ballbesitz, phasenweise Kontrolle. Kontrolle, aber es fehlten die zwingenden Aktionen nach vorne. Hören wir noch mal einmal kurz rein, wie unser Deichsturmfreund Tobi Escher die Partie gelesen hat. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Ich kann nach dem Spiel eine Debatte aufmachen, die unter Werder-Fans in den vergangenen Wochen bereits geführt wurde, und zwar die Frage Viererkette oder Fünferkette. Horst Steffen hat ja in den vergangenen Wochen auf Fünferkette umgestellt. Er hat aber auch schon öfter betont, dass eigentlich Viererkette seine liebste Variante ist. Jetzt haben sie gegen Gladbach mit einer Fünferkette angefangen. Die erste Halbzeit war ein sehr langweiliges Spiel auf beiden Seiten. Beide Teams haben sich mit sehr ähnlichen 5-2-3, 5-3-2-Formationen neutralisiert. Dann nach dem Rückstand, der so ein bisschen unglücklich aus Werder Sicht zustande kam, weil es wirklich der einzig gute Angriff von Gladbach war, hat Steffen irgendwann es gewagt, die Fünferkette hinten aufzulösen. Mit der Einwechslung von Schmidt für Malatini hat man dann in einem 4-2-3-1 gespielt. Und dann hat man auch plötzlich sich Chancen erspielt. Dann hat man es geschafft, auf den Flügeln mit doppelter Besetzung Doppelpässe zu spielen und auch hinter die Kette zu gelangen. Man hat es geschafft, den Gegner hinten reinzudrücken. 10 der 18 Schüsse sind in der Schlussviertelstunde dann entstanden. Und somit war auch am Ende dieser Ausgleichstreffer zum 1-1 wirklich verdient. Und das wirft natürlich die Frage auf, diese offensive Wucht, die Werder in der Schlussphase hatte, die war sicherlich auch dem Spielstand geschuldet, aber auch der Tatsache, dass sie wieder mit Viererkette hingespielt haben, dass eben auch manche Spieler wie Grüll auf rechts außen, wie in Mbangula auf links außen, sich halt in der 4-2-3-1-Formation sehr viel wohler fühlen. Bin ich gespannt, ob das jetzt auch wieder mal Thema wird bei Werder, denn dieser Punkt war, so gut er in der zweiten Halbzeit rausgespielt war, eigentlich auch zu wenig. Da muss mehr kommen, gerade offensiv.
Ja, das ist am Ende wohl eine der zentralen sportlichen Fragen, die Werder jetzt beantworten muss, ob die Mannschaft nämlich mit der Viererkette nicht deutlich besser aufgestellt ist. Was glaubst du?
Man hat es gestern, finde ich, in der Schlussphase gesehen, was einen offensiven Druck Werder entwickelt hat durch diese Viererkette. Natürlich hat Gladbach sich auch, ist immer tiefer hinten reingegangen, Werder hat mehr Druck allgemein gemacht, brauchte dieses Tor natürlich auch, aber ich fand, dass schon zu spüren war, dass es eine andere Boxbesetzung gab, dass es einen anderen Druck über die Außen gab, wo viel mehr Flanken gekommen sind. Weswegen ich, nochmal, es war auch Thorsten Steffens Wunschgedanke am Anfang der Saison, weswegen ich darauf plädieren würde, mit dieser Mannschaft wieder zum 4-2-3-1 zurückzukehren. Am Ende muss es der neue Trainer entscheiden, am Ende muss sich die Mannschaft damit auch wohlfühlen, aber auch das ist, glaube ich, komplett klar. Der Trainer gibt das Ganze vor. So, und egal welcher neue Mann dort kommt, die Idee müsste er haben, müsste er klar vorgeben. Und wenn es dieses 4-2-3-1 oder 4-1-4-1, was auch immer wieder ist, dann muss auch die Mannschaft sich dazu beugen. Und ich glaube, dass es Werder für einen neuen, frischen Wind in der Offensive sorgen könnte, sollte, dürfte. Und dementsprechend wäre ich dafür, dass es wieder diesen Systemwechsel gibt.
4-2-3-1, wir fassen zusammen, richten den Blick nach vorn. Die kommende Woche wird rund um den Osterdeich eine Intensive, so viel ist klar. Das Transferfenster schließt, die Trainerfrage wird weiter Thema sein, klar. Und parallel läuft dann bereits die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Samstag geht es auswärts weiter, 15:30 in Freiburg. Der SC steht aktuell auf Tabellenplatz 7. Die haben aber ihr Spiel heute noch. Die sind stabil, die sind gut organisiert, sind vor allem zu Hause unangenehm zu bespielen. Wie wird Werder nach diesem Trainerbeben in dieses Spiel gehen? Mit mehr Mut, mit mehr Offensive oder erstmal mit dem Fokus auf die viel zitierte Stabilität?
Ja, ich glaube, der letzte Punkt wird es erstmal sein. Ansonsten ist es wirklich aktuell einfach sehr, sehr ungewiss. Du hast es eben schon angesprochen, da steht mal wieder eine sehr dramatische Woche irgendwie Werder vor der Haustür, wo viel Bewegung jetzt A noch im Kader kommen könnte und halt eben diese Trainerfrage, die große ist, die jetzt ist zu klären gilt. Am besten Fall bis Freiburg, im schlimmsten Fall bis nach Freiburg. Freiburg super schwierig, auswärts tut sich Werder da seit Jahren sehr, sehr schwer. Dazu hast du es eben deren Heimstärke angesprochen. Ist ein super unangenehmer Gegner, der trotzdem nicht unschlagbar ist, der auch in der Saison zu Hause schon gegen Mannschaften gepatzt hat. Auch Werder die letzten Wochen ja sich auch auswärts nie hat irgendwie, ist nie unter die Räder gekommen. In Leverkusen war man lange Zeit dran, in Dortmund ist das Ergebnis zwar deutlich, aber auch da hatte man absolut die Chance, einen Punkt mitzunehmen. Wer das in vielen Spielen dran, hat die Chance immer, hat immer gewisse Möglichkeiten. Es gilt halt jetzt endlich mal diese letzte Konsequenz und Überzeugung auf den Platz zu bringen von allen möglichen Spielern, dass es halt eben am Ende auch für Punkte reicht. So, und da ist nochmal die Mannschaft auch absolut gefordert. Man kann, wiederhole ich mich jetzt nur einmal, über alle möglichen Leute drumherum reden. Ja, die sind alle in der Verantwortung, die haben alle absolut ihren Teil dazu beigetragen, warum es gerade nicht läuft. Aber jetzt ist auch diese Mannschaft gefordert, denn eine Trainerentlassung, die er da trifft, hat jeder dran Schuld. Und genauso die Mannschaft auch. Und das könnte vielleicht der entscheidende Puls sein, dass man sich nächste Woche, dass man ein sehr engagiertes Werder, so erwarte ich es zumindest, auf dem Platz sieht, was im besten Fall mindestens aus Freiburg irgendwie einen Zähler mitnimmt.
Also es bleibt spannend, was der Weggang von Horst Steffen mit der Mannschaft macht. Reaktionen werden wir natürlich für euch einsammeln. Wir sind ja hier noch sehr frisch unterwegs, die Entlassung heute Morgen. Von daher liefern wir das natürlich auf allen Kanälen, wie ihr das gewohnt seid, nach. Unsere Deichstube ist aktiv und bleibt dran. Euch danke fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, fürs Mitdenken, für eure Stimmen. Wir melden uns dann kommendes Wochenende mit dem Nachspieldeich wieder. Und ja, ich sag mal, Bjarne, jetzt gilt es erstmal ganz kurz durchzuatmen und zu sammeln, oder?
Wäre schön, ja. Es wird jetzt direkt weitergearbeitet werden. Also das ist jetzt auch normal, das gehört jetzt zum Geschäft dazu. Nicht nur intern bei Werder, sondern auch wir drumherum. Das sind jetzt 48 Stunden, da ist Schlafen, wird Schlafen überbewertet. Dementsprechend wird jetzt gearbeitet. Wir versuchen natürlich alles für euch da draußen irgendwie rauszufinden, was die Nachfolgesuche angeht, was mögliche Transfers angeht. Stimmen weiter einzusammeln, wie du es richtig gesagt hast, damit ihr alles lest, hört, seht natürlich bei uns auf den Kanälen. Sind wir jetzt dran. Wird sehr arbeitsintensiv, aber das gehört nochmal dazu. Im besten Falle, es gibt schnelle Entscheidungen. Und dann haben wir vielleicht auch schon bald wieder schönere Folgen hier, beziehungsweise Folgen, wo wir über mehr positive Dinge reden können.
Schlaflos durch den Tag und durch die Nacht mit Bjarne Vogt. Herzlichen Dank und sieh zu, dass du dich gut pushen kannst, ja, und wach bleibst für uns, dass dir das gelingt, das wünsche ich dir. Danke dir für den Moment, euch nochmal danke, macht's euch schön, 5 Sterne Deluxe da lassen, ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich und auf bald.
Macht's gut da draußen.